Leute, an dieser Stelle eine kleine Sache, eigentlich eine richtig große Sache, in eigener Sache. Und zwar sind wir dieses Jahr auf Tour im September. Und wir sind in München, in Stuttgart, in Köln, in Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Und es ist immer so geil, auf Tour zu sein und alle mal zu sehen. Die Tour heißt Zu hart für den Podcast. Und das ist auch
ich bin gespannt, was da richtig hart sein wird.
Ja, also es wird viel Interaktion geben, es wird viel zum Lachen geben. Und die Tour oder das, was dort passiert, entsteht gemeinsam mit euch. Und ich finde, das ist auch die Magie. Das heißt, bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten. München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
Warum gibt es die Welt?
Papa, ich hab dich lieb.
Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
Beste Vaterfreuden. Der langweilige Podcast übers Vatersein.
Ja!
Ich hasse Papa.
Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir?
Halt die Fresse, halt die Schlappe.
Setz dich bitte hin.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hello. Du, ich habe mich letztens gefragt, ob die Entscheidung, in der Stadt seine Kinder groß werden zu lassen, eigentlich eine rein egoistische Entscheidung ist.
Ja.
Doch, weil wir waren ja segeln. Und waren so im hintersten Teil von Norwegen, 350 Kilometer hinterm Polarkreis. Und da waren ein paar Leute dabei, die kamen so richtig aus Tirol, aus ganz kleinen Dörfern. Und was sie so von ihrer Kindheit erzählt haben und welche Verbindung die zur Natur haben. Und aber auch, wie sie immer wieder die Natur aufsuchen und die ihnen total Kraft gibt. Das habe ich von einem Stadtkind noch nie gehört.
Meinst du von einem Stadtkind oder jemanden Erwachsenen, der in der Stadt groß geworden ist?
Nee, von einem Kind, was in der Stadt groß wird, aber auch von einem Erwachsenen. Also diese ganz tiefe, natürliche Verbindung zur Natur, die ist viel schwerer aufzubauen dann.
Ja, glaube ich auch.
Der eine zum Beispiel, der da war, da hatte der Vater einen großen Hof und die hatten ganz viele Haflinger. Und er ist als Kind dann schon geritten auf den Haflingern und hat einfach eine krasse Verbindung dazu und geht im Sommer alleine auf Touren.
Ja.
Und geht alleine Mountainbiken und so. Und dann der andere, auch nach der Arbeit, läuft der Skitouren, geht wandern, auch mit seiner Freundin, die Bilder, die er uns gezeigt hat, ne? Draußen zu sein, die gehen 2 Wochen auf einen Roadtrip, wo die irgendwie 14 Stunden Wanderung am Tag machen. Also es ist ganz schön extrem dann wiederum, aber einfach das so zu wählen als Modell und das verwehrst du irgendwie Kindern, diesen Zugang zu finden, wenn du sie in der Stadt aufwachsen lässt.
Ich fand's auch extrem im ersten Moment und dachte mir dann aber, wenn du das als Alltag hast, ist es gar nicht extrem, sondern ganz normal, weil es ist dein Umgang mit Freizeit und Natur und den Möglichkeiten, die du hast und die auch selber schaffst. Also, dass er am Tag irgendwie in der Woche arbeiten geht und dann am Nachmittag Skiwanderung macht und im Sommer jeden Tag auf dem Berg kraxelt oder halt am Wochenende mal so 14 Stunden lang klettern geht oder ein bisschen übertrieben und auch die Urlaube ähnlich aussehen, entsteht ja auch durch so einen normalen Umgang mit Natur und Umgebung, den wir ja so erst gar nicht bekommen haben und auch durch das Stadtleben gar nicht bekommen konnten.
Ja.
Ich meine, wir haben so ein bisschen geschummelt, ich und meine Familie, dass wir so an den Stadtrand gezogen sind und hätten da auch die Möglichkeiten, zumindest im schönen Brandenburg spazieren zu gehen. Also es gibt da schon auch Möglichkeiten bei uns in der Nähe.
Schon allein das Wort spazieren zu gehen.
Ja, ich weiß.
Strahlt für mich erstmal so eine gute Portion Langeweile.
Aber man muss ja das nehmen, was man hat. Ich kann ja jetzt nicht künstlich einen Berg vor meinem Haus.
Ja, es müssen ja auch keine Berge sein.
Ja, genau. Also das heißt, man müsste Fahrradtouren machen, man müsste irgendwie spazieren gehen.
Du kannst auch wandern gehen sagen.
Ja, okay, ich kann auch wandern gehen sagen, aber ich sag spazieren gehen.
Ich finde, wandern gehen und spazieren gehen, das ist ein teuflischer Unterschied.
Ja, das hat direkt, ist ganz anders aufgeladen. Aber mit Kindern landet man, wenn man, glaube ich, wandern geht in der Umgebung, dann doch meistens beim Spazieren gehen.
Okay.
Und selbst da ist es nicht so, dass ich sage, hey, das integriere ich täglich in mein Leben, sondern es ist immer eine Hürde, das zu machen. Und auch mit den Kindern denke ich mir, eigentlich müsste man viel mehr raus und täglich eigentlich und klar sind wir trotzdem viel draußen, aber dann immer in unserem Setting. Nicht irgendwie am Wochenende nehmen wir uns vor, keine Ahnung, wir fahren mal eine Stunde weg und suchen einen Berg auf oder einen Wald auf, durch den man spazieren geht, sondern es bleibt dann doch immer in dem Umkreis. Und diesen Unterschied fand ich schon krass zu merken, dass es eben bei den Leuten, die wir kennengelernt haben, so natürlich integriert ist. Es ist gar keine Hürde, sondern es ist einfach deren Alltag, einfach so, wie die sich umgeben. Und da ist der Unterschied wahrscheinlich zu dir nochmal, der wirklich mitten in der Stadt lebt, nochmal krasser. Weil für dich bedeutet der Step-Up, hey, ich gehe in die Natur, ist nochmal ein viel, viel größeres
Du hast das Schlechteste aus Landleben und das Schlechteste aus Stadtleben.
Ja.
Nein. Oder das Beste.
Bei dir meinst du?
Nein, bei dir.
Bei mir, okay.
Du hast nicht wirklich Land.
Ja.
Und du hast nicht wirklich Stadt.
Na, wir haben schon richtig Land, aber halt langweiliges, flaches Land.
Ja. Es ist ja nicht langweilig, weil es flach ist. Also es ist ja auch schon was auf jeden Fall. Aber ich habe mich gestern mit einem anderen Vater unterhalten und wir saßen so in der Nähe von der Oberbaumbrücke, das ist ein Ort in Berlin, da gibt es die Eastside-Galerie, so eine Mauer. Mhm. Und meine Mutter war auch dabei und die Kinder haben in so einem Sandstück, wo manchmal Volleyball gespielt wird, aber wo eigentlich alle nur drumrum sitzen und irgendwelche Jungs Beats spielen und dann rappen.
Wie alt sind die denn?
Die Jungs?
Ja.
20 oder so?
Ach so, okay. Ich dachte, es waren 18, 12, 13-Jährigen, die das schon irgendwie...
älter auf jeden Fall so. Okay.
Und die freestylen da auf dem...
Ja.
Ach, okay.
Meine Mutter hat den Kindern zur Aufgabe gegeben, Kronkorken zu sammeln.
Was?
Richtig schmutzig.
Warum?
Meine Tochter hat sich dann auf, an den Händen geschnitten.
Und wenn Glas dran noch dran ist, ein bisschen aufpassen.
Aber ja, sie meinte auch so, passt auf mit dem Glas, weil da liegt halt natürlich überall in diesem Beachvolleyballfeld auch Glas. Also wirklich widerlich. Und der andere Dad meinte auch so, ja, ey, wir müssten ja eigentlich aufs Land ziehen, aber wir können uns hier nicht... von der Stadt trennen. Ich will auch alles irgendwie in der Nähe haben, auch wenn ich es nicht nutze. Ich möchte irgendwie das Gefühl haben, dass ich es nutzen könnte. Bla, bla, bla. Irgendwie auch krass egoistisch, ne?
Mhm.
Weil man wüsste eigentlich genau, dass das schönere Leben für Kids auf dem Land wäre. Ne? Ich bin ja von 6 bis 14 auf dem Land groß geworden. Und wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, war das die schönste Zeit.
Klar.
Also ich meine, das war auch ein ganz elementarer, langer Teil von meiner Kindheit. Ja. Aber es war wirklich, vielleicht war es auch gefühlt meine einzige Kindheit, an die ich mich erinnern kann. Und manchmal lachen ja so Städter so überheblich über die Dorfis.
Ja.
So, ihr habt die Welt nicht verstanden. Die Frage ist, haben die Städter eigentlich die Welt nicht verstanden?
Ich denke sogar, dass die Städter die Welt nicht verstanden haben. Wir sind gestern auch durch die Stadt gefahren und es war der erste so richtige warme Tag im Frühling jetzt. Und jeder Spielplatz war überlaufen mit Kindern und Eltern. Natürlich, weil wo sollen die sonst hin in der Stadt? Und auch dieses Phänomen Spielplatz und vielleicht ein bisschen Bäume und Natur drumherum ist auch so abstrakt. Du schaffst dir in deiner Stadt irgendeine künstliche Area, wo du versuchst, das zu erzeugen, was du wahrscheinlich dann auf dem Land überall um dich herum hättest. Natürlich hast du keine Wahl und das ist trotzdem auch gut, mit den Kindern hinzugehen, aber es würde mir jedes Mal als Eltern wahrscheinlich auch, weiß nicht, wie es dir geht, auffallen, hä, Moment mal, ich gehe mit meinen Kindern auf ein künstliches erstelltes Feld oder eine künstlich erstellte Fläche, um zumindest Spaß zu simulieren, den die ja dann offensichtlich haben.
Ist ja nicht so, als ob du in den Urwald gehst, wenn du in deinen Garten gehst, oder?
Nee, aber genau, das ist
das
ja,
ist die künstlichste Fläche überhaupt, euer Garten.
Das ist ja die Diskrepanz. Also ich hätte die Möglichkeit, dass es mehr gäbe um uns herum, aber trotzdem landen wir dann im Garten. Also ich glaube, dieses Städtische ist auch so bei mir so verinnerlicht, dass ich, weil ich damit eben nicht aufgewachsen bin, dass ich nicht sage, hey komm, wir schnappen uns unser Fahrrad, unsere Picknickdecke und fahren erstmal irgendwo hin und verbringen da die restliche Zeit unserer Freizeit, sondern man bleibt dann, obwohl man die Möglichkeiten hat, bei sich zu Hause. Und die Frage ist halt auch, wenn du als Städter, vielleicht jetzt nicht du, aber wenn jemand als Städter sagt, hey, ich ziehe jetzt aufs Land und idealisiere das, was macht man dann dort eigentlich? Schafft man sich dann auch nur sein kleines Eldorado mit seinem spießigen Garten und dem kleinen Spielplatz und bleibt dann da? Oder lebt man dann wirklich auf dem Land in Anführungszeichen und macht die Ausflüge und nutzt die Natur so, wie man sie eigentlich nutzen könnte?
Ja. Bei diesem Thema, diese überlegene Gattung, ne, sind es die Dorfis oder die Städter?
Ja.
Ich glaube, dass wenig Menschen, die wirklich auf dem Dorf groß geworden sind, auf so einem Hof in der Natur, den Bauernhof der Eltern oder den Bauernhof der Mama tauschen würden gegen so eine Stadtwohnung.
Zumindest gibt es öfters das Phänomen, dass bei Freunden, die ich kennengelernt habe, die vom Dorf kamen, die wollten immer unbedingt in die Stadt. Und dann gab es so ein paar Jahre später, mich zieht es krass zurück. Und die sind alle, oder viele von denen, sind auch dann, als sie Kinder bekommen haben, wieder zurück zu ihren Eltern gezogen. Oder zumindest in die Gegend, wo sie hergekommen sind, weil sie für sich dieses Lebensmodell Stadt mit Kindern nicht gesehen haben.
Ja, aber gut, ich bleibe jetzt erstmal in der Stadt. Wir haben eine gute Schule gefunden.
Also Schule ist jetzt das eine Ding, aber dein Kumpel oder der Vater, mit dem du dich unterhalten hast, hat ja auch einen wichtigen Grund genannt, warum viele da bleiben. Weil natürlich der ganze Lebensmittelpunkt sich um das dreht, wo man auch wohnt. Schule, Kita, Arbeit, Freunde.
Vor allem Arbeit.
Genau. Und du musst halt vieles aufgeben für so ein idealisiertes Szenario. Hey, ich lebe irgendwo auf dem Land, wo man sich dann ja auch wieder neue Freundschaften, eine neue Arbeit suchen muss. Auch Schule, Kita wieder ein Thema wird. Der Schritt ist, glaube ich, auch einfach extrem. Weswegen viele, so wie wir, halt schummeln und in eine Vorstadt ziehen, wo du halt so ein bisschen Best of Both Worlds hast.
Und dann habe ich mir Gedanken gemacht über den Faktor Selbstwirksamkeit. Also Kinder kommen ja irgendwann in die Phase, dass sie sagen, nein Mama, nein Papa und so richtig nervig, dass sie dann alleine machen wollen. Das fängt so mit 2,5, 3 Jahren an. Mhm. Da ist ganz stark und dann gibt es immer wieder so Phasen, wo das besonders stark auftritt. Kennst du das?
Mhm.
Nervt, ne? Wenn man es eilig hat und dann wollen die Kinder das alles alleine machen.
Super nervig, immer wieder, egal ob meine Tochter oder mein Sohn. Und vor allem immer dann, wenn es um neue Sachen geht.
Und wenn es gerade stressig ist.
Und wenn es stressig ist und wenn es schnell gehen muss. Und ich halte es selten aus, das dann auch sie machen zu lassen, sondern ich gehe dann über und so, lass mich mal schnell. Oder ich mache so eine Halbnummer draus, dass ich sage, ja gut, jetzt hast du es ja ein bisschen hier probiert.
Aber
sehr gut, gut gemacht, aber jetzt bin ich dran, jetzt lass mich mal.
Papa, zeig dir mal. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist IKEA mit Small Start und ihr kennt die Serie für Kinder, da können Kinder alleine Ordnung lernen und aber auch ihr Leben gestalten im Kinderzimmer und das ist eine Serie, die mitwächst, das heißt sehr, sehr praktisch und Kinder entwickeln sich ja immer weiter, schneller als man denkt. Also ich habe jetzt gerade meine Tochter angeguckt und gedacht so, wow, vor 2 Monaten war die noch ganz anders.
Ja, meine große Tochter sieht aus wie eine alte Frau mittlerweile fast schon.
Ja, wenn sie so ein Tuch umbinden. Ne? Das macht meine Tochter öfter mal. Und das Schöne an Smallstart ist, wie gesagt, dass es sich mitentwickelt und es gibt was Neues. Nämlich neue Accessoires im Sinne von, die Fronten kann man jetzt wählen, welche Farben man haben möchte und die Griffe sowie weitere tolle Accessoires. Also das heißt, man kann es nochmal individueller gestalten. Die Griffe sind auch herrlich groß. Die Kinder können die Möbel alle selber gut bedienen. Und es sieht einfach super individuell aus irgendwie.
Genau, und die Kinder können diesmal auch selber mitbestimmen, wie sie ihr Zimmer gestalten. Und ich erlebe das auch gerade bei meiner Tochter, die sagt, hey, ich möchte jetzt einen neuen Schrank und ich möchte das so und so haben.
Ich mache einfach mal neue Griffe.
Du glaubst nicht, was manchmal nur ein bisschen andere Farbe macht mit der individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen.
100%. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei IKEA, schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Und auf ikea.de.
Wie viel dürfen Kinder in der Stadt eigentlich ausprobieren in diesen Zeiten? Und wie viel dürfen Kinder auf dem Land ausprobieren? Also, ich durfte auf dem Land, in der Zeit, wo ich groß geworden bin dort, viel mehr ausprobieren, viel mehr auf Abenteuer gehen, auf Entdeckungsreise. Wir haben im Sommer immer draußen kampiert, alleine ohne unsere Eltern, das ist schon so mit 10.
Mhm.
Wir haben uns Holz geklaut von irgendwelchen Baustellen und illegale Baumhütten im Wald gebaut.
Geil.
Wir haben ja nachts irgendwelche Bauwägen aufgeschlossen und uns die Schlüsse geklaut für Bagger und so und sind mit denen rumgefahren. Also das kannst du in der Stadt alles nicht machen. Ob das
kannst du schon, aber
die Wahrscheinlichkeit, dass du erwischt wirst, ist A, viel größer, aber dieses, wir machen was alleine, wir entdecken, wir sind ganz viel auch ohne unsere Eltern auf Tour. Und kleiner gedacht, wenn du ein kleineres Kind bist, bist du ja auch viel mehr alleine draußen oder mit deinen Freunden draußen und machst einfach.
Also ich hatte einen Kumpel, der hat auch in Köpenick ganz am Stadtrand gewohnt. Und selbst das war schon, wo der gewohnt hat, sehr, sehr, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen ländlich. Zumindest im Kontrast zu dem, wie ich und ein anderer Kumpel, die mitten aus Berlin kamen, gelebt haben. Und wir waren ab und zu bei dem zu Besuch. Und es war für mich immer so ein krasser Kontrast. Wir waren immer so, ja, ey, lass uns doch in der Bude irgendwie was machen, Computer spielen oder was auch immer. Und der war immer sofort, hey, cool, dass ihr da seid, los, lass uns rausgehen und irgendwas erleben. Und wir sind,
nein, es nieselt.
Es war immer ein krasser, und daran erinnere ich mich auch nochmal, ein krasser Widerstand, der mir aufkam. Ich so, was, wie rausgehen in die Natur, Bienen, Pflanzen und das ist alles irgendwie nervig. Und es hat immer echt gebraucht, bis dann ich das annehmen konnte, dass es eigentlich auch cool ist und dass es hier krass viel zu entdecken gibt, obwohl es ja eigentlich nicht so viel zu entdecken gibt. Also ich meine, du läufst durch den Wald, baust da irgendwie dein Baumhaus oder deinen Unterschlupf oder bist irgendwie am Fluss und schmeißt eine Angel rein, mit der du nichts fängst. Und diese ganzen Erlebnisse, die du hast, wirkten damals auf mich als Städter, hier passiert doch gar nichts, bis man irgendwann realisiert, dass eben mehr passiert und du dir auch viel mehr Gedanken machst, was könnte das nächste Erlebnis sein, was wir kreieren wollen. Also es ist viel weniger, hey, es gibt Impuls von außen, nimm das und spiel damit, sondern es ist viel mehr, hey, was kannst du selber aus dir heraus mit deinen Freunden erschaffen, mit dem, was eben da ist oder eben nicht da ist.
Ja, es ist ein passiver oder ein aktiver Lebensgestalter.
Ja.
Und die Natur lädt dich dazu ein, mehr aktiv dein Leben zu gestalten. Und es passiert eigentlich alles. Was ich bemerke, wenn ich viel draußen bin, dass eigentlich die digitale Welt langweiliger und langweiliger wird. Dass man sich so denkt, so am Anfang, wenn man erstmal draußen ist, so, oh Gott, mein Handy und so, ich brauche das alles. Und je weniger man das verwendet, desto langweiliger wird es. Dann denke ich mir so, okay, eigentlich ist das, was da passiert in der digitalen Welt, ganz häufig sehr, sehr flach. Auf einer weil die Natur, die braucht ein bisschen länger, bis sie reinsinkt in das eigene System. aber geht dafür viel tiefer, so wie so eine Flüssigkeit, die sich ihren Weg bahnt,
ja,
und dich dann ausfüllt auf eine ganz angenehme Art und Weise, wie als ob du eine warme Wanne steigst an einem kalten Tag. Also so ein Gefühl von Geborgensein habe ich da. Und zum Thema Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit heißt ja dann eigentlich, du probierst etwas aus, machst es alleine und merkst, dass du einen Einfluss auf die Welt hast, die dich umgibt. Und das kannst du nur lernen, wenn du Dinge alleine machst, wenn du merkst, du kannst Veränderung anregen. Und ich glaube, Kinder in der Stadt lernen anders, selbstwirksam zu sein, als Kinder auf dem Land.
Ja, was du vorhin auch meintest, dass du eben auch gar nicht deine Tochter einfach rauslassen kannst. Also es gibt ja immer einen Schutzraum, den du aufmachen musst. Wenn du mit ihr auf die Straße gehst, bist du ja rund um die Uhr bemüht, hier das nicht anfassen, hier bitte Vorsicht, Achtung, ist die Straße. Und wenn wir auf den Spielplatz gehen, pass mal auf, dass du an der und der Rutsche. Es gibt ja ständig Szenarien, wo das Kind immer nur lernt, ah, ich darf nicht, ich muss aufpassen, ich darf nicht, ich muss aufpassen.
Die Welt ist gefährlich.
Die Welt ist gefährlich. Und dieses Szenario, was deine Mutter aufgemacht hat, hey, sammelt doch mal Kronkorken, hat ja bei uns beiden auch erstmal ausgelöst, und Glas und widerlich und eklig. Aber eigentlich, was ist eigentlich dabei? Also ja, im Endeffekt fassen die mit ihren eh schon dreckigen Fingern Dreck an, sammeln den und haben ein Erlebnis, was überhaupt nicht irgendwie schlimm ist. Und selbst wenn sich ein Kind jetzt mal schneiden sollte, was wahrscheinlich nicht passieren wird.
Oder pieken an so einer Spritze.
Oder pieken an so einer Spritze, wird die Welt auch nicht untergehen. Also, Pikenspritze würde ich vielleicht nochmal.
Die könnte sich zumindest verändern.
Ja. Klar, es ist jetzt nicht das ideale Beispiel und nicht das ideale Szenario, aber es geht ja darum, wie kann ich die Welt erforschen und sie auch haptisch anfassen. Und viel Möglichkeiten hast du in der Stadt gar nicht so, außer ich gehe mal im Buddelkasten oder im Volleyballfeld die Kronkorken raussammeln. Und selbst in unserem künstlich erzeugten Garten ist das nicht das Gleiche. Es ist auch nochmal ein Unterschied. Und die Menschen, die wir kennengelernt haben auf unserem Norwegen-Trip, immer wenn der uns gezeigt hat, wie er auf dem Berg war oder dass er da gekraxelt und geklettert ist, musste ich mich auch immer damit auseinandersetzen, wie das wohl ist, wenn du zu Hause sitzt, du siehst den Berg vor dir, der hat ja auch einen krassen Aufforderungscharakter. Also dieses, ich will da hochklettern, ich will das schaffen, da hochzuklettern. Schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Also du bist ja auch mit dir selber konfrontiert, ob du diesen Ängsten begegnen willst.
Und der Anstrengung vor allem und der Monotonie.
Absolut. Und das war ja auch eine Sache, die wir bei den Skiwandern auch hatten, wo ich ja auch krass zu kämpfen hatte. Dieses, ich will einerseits, aber es ist auch der Widerstand da, boah, es ist so anstrengend und lohnt sich das überhaupt? Und dieser ständige...
Das ist ja dein Thema eigentlich.
Vielleicht auch naja, das.
Nee, auf mentaler Ebene ist es dein Thema. Das ist anstrengend und lohnt sich das überhaupt?
Ja.
Es ist viel mehr dein Thema als mein Thema.
Ja, das auf jeden Fall.
Mein Thema ist, lohnt sich das, sich einzulassen?
Aber das würde ja dann dort auch beantwortet werden oder wurde es ja vielleicht auch. Also für dich ja, also für uns beide haben wir dann,
glaube ich, Anstrengung ist nicht so mein Thema.
Wie, inwieweit?
Ja, macht mir nicht so viel aus.
Ach so, genau.
Würde ich sagen.
Nee, eben. Für mich habe ich auf jeden Fall mitgenommen, es lohnt sich, aber der Widerstand ist auf jeden Fall da und den jedes Mal wieder anzugehen, ist eine Hürde und ich glaube, das ist eine Sache, die man auch mitbekommt in dem Moment, wo man in der Natur aufwächst und eben sowas vor sich hat.
Am Ende ist es wie mit allen Gefühlen, je öfter du ihnen begegnest, desto besser lernst du den Umgang damit. Also mal die angenehmen, wo es uns leicht fällt, ausgeklammert. Dieser Faktor Selbstwirksamkeit und wie du das erlebst, ist, finde ich, so ein fundamentaler Unterschied zum Thema Kraxeln und so. Ne? Du lernst ja jedes Mal, du kannst das und du kannst auf diesen Berg rauf, ja, mit deiner Kraft und du kannst diesem Widerstand in dir begegnen und mit diesem Umgehen. Ich habe vor einiger Zeit mal im Jakobsweg ein Interview mit Andi Holzer gemacht, das ist so ein Bergsteiger. Mhm. Und der ist blind und ist schon als blindes Kind dann die Berge hochgekraxelt und so. Und da finde ich, ist dieser Faktor Selbstwirksamkeit nochmal ein ganz anderer. Dadurch, dass er gemerkt hat, er kann das trotzdem und er macht das, hat er so ganz, ganz viele Lebensbereiche proaktiv für sich aufgenommen. Er war kurz davor, Motorrad zu fahren.
Ich wollte gerade fahren, ob er Auto oder Motorrad fährt.
Er ist Fahrrad gefahren, ja, in seinem Dorf. Bis zu dem Zeitpunkt, wo mal jemand die Heckklappe aufgelassen hat und er ist gegen gedonnert. Oh, weil shit. Er hat sich immer so orientiert, dass er so ein Klacklaute gemacht hat. Und je nachdem, wo der Schall wieder kam, hat er gehört, okay, da ist kein Widerstand, da kann er langfahren. Mhm. Motorrad war schwerer, also weil zu der Zeit gab es noch keine Elektromotorräder.
Ja, und auch die sind laut genug auf der Straße, denke
ja,
ich.
Ja, wegen Abrollgeräuschen. Mhm. Aber trotzdem hat er so ein geschärftes Gehör, dass er das hört. Und an einem Tag hat halt ein Nachbar das Auto anders geparkt. Die wussten alle nicht, dass er blind ist. Ne? Die dachten nur, dass er sehr eingeschränkt ist.
Ah, okay.
Weil er das nie gesagt hat. Er wollte nicht, dass die anderen Kids das merken und ihn als Blinden behandeln. Mhm. Und ein Nachbar hatte halt die Heckklappe vom Auto aufgelassen. Und dadurch ist der Schall nicht wiedergekommen. Und der ist halt voll Kanne gegengerasselt und der Nachbar ist total ausgeflippt. Der wusste auch nicht, dass der blind ist. Aber trotzdem.
Hast du keine Augen im Kopf?
Doch, aber die funktionieren nicht. Und trotzdem hat er immer so sein Ding durchgezogen.
Ja.
Und ganz, ganz viel hat das damit zu tun, dass er draußen war, dass er forscht hat, die Grenzen aufgezeigt bekommen hat, aber auch seine eigenen Grenzen immer wieder überwunden hat. Mhm. Das ist vielleicht die Faszination der Natur und im Speziellen beim Bergsteigen.
Ja, und Kinder haben ja auch ein krasses Bedürfnis zu klettern. Also wenn du die auf dem Spielplatz loslässt, dann wollen sie ja selber irgendwelche Klettergerüste schaffen. Am Anfang ist es die einfache Leiter und irgendwann das komplexe Stahlseil-Klettergerüst. Und es ist immer faszinierend zu sehen, dass die so Lust haben auf Klettern.
Mhm.
Und es gibt ja auch diesen Ansatz, hey, Kinder sollen früh Sport machen, aber eigentlich sollen Kinder am Anfang gar keinen Sport machen, sondern
nur klettern.
Bewegung lernen in unterschiedlicher Form. Also in der Kita werden dann auch so Bewegungspfade aufgemacht. Ich habe mich immer gefragt, hey, wo ist denn hier eigentlich der Lerneffekt, die so ein bisschen ja über so eine Bank balancieren, die irgendwie 3 Fuß breit ist, was soll das schon bringen? Aber im Endeffekt geht es ja darum, auch da auf eine bestimmte Art die Welt zu erfahren in unterschiedlichster Form, was im Endeffekt nur die Natur simuliert, wo wir uns auch eben über andere Oberflächen bewegen müssen, mhm, oder mal über eine Brücke laufen oder was auch immer oder vielleicht auch mal einen Baum hochklettern müssen. Und wenn man in der Stadt lebt, ist es extrem wichtig, so eine Szenarien zu kreieren, weil man sie eben nicht natürlich hat. Du kannst ja deine Tochter eben nicht einfach unten auf der Straße spielen lassen.
Kann man schon.
Einmal.
Vielleicht. Du, hatten wir eigentlich das im Podcast, dass deine Tochter so ein teures Pflegepferd hat, dass die ganzen Pferde so teuer sind? Ich dachte immer, die kosten viel weniger. Weil Pferdewurst wäre ja fast unbekannt.
Na, Pferdewurst wird ja vor allem nur aus Pferden
gemacht. Nein, natürlich, die wird ja nicht aus einem Rennpferd gemacht.
Na doch, wenn das Rennpferd lahmt, wird aus
Pferdewurst. Ja, beziehungsweise es gibt bestimmt richtige Konnoisseure, die denken, es gibt eine besondere Kraft, wenn man aus einem Rennpferd eine Wurst macht.
Mm, na klar.
Das noch aktiv ist.
Oh, da muss man viel zahlen.
Das ist teuer, so eine Wurst dann, ne?
Ja. Aber ja, Pferde sind sehr teuer.
Die kosten mal schnell 10.000, 15.000, 20.000 Euro.
Ja.
Und so ein richtig gutes Rennpferd auch in den Hunderttausendern.
Erschreckend ist, dass sogar die Pferde, die die Kinder reiten, also auch meine Tochter, das haben wir natürlich nicht bezahlt und würde ich mir auch gar nicht leisten wollen. Ich dachte auch so am Anfang, ja, so ein Pferd kostet vielleicht 2.000, 3.000 Euro.
Aber 900 Euro VB.
Weit gefehlt. Es hängt natürlich damit zusammen, wie viel Zeit schon in so ein Pferd investiert wurde.
Ja.
Also kann, was, ach so, kann es schon
beim Einreiten und
genau,
so.
Genau, was kann es alles schon? Kann es Trab, kann es Galopp, kann es irgendwelche Dressur reiten? Und natürlich ist da Zeit reingeflossen und die wird am Ende finanziell bewertet.
Aber ganz am allerschlimmsten finde ich an dem Pferdethema immer die Namen, die kriegen von den Züchtern. Ne? So Alsterlaune oder Braveheart, das sind ja wirklich furchtbare Namen. Wie kann man solche Namen vergeben? Also ist da so die Sackgasse der Kreativität erreicht und man ist dann so am Ende und denkt so, ah ja, guck ich mal, was gab es denn so für Filmtitel? Ja, machen wir das mal. Doom. Du heißt Doom.
Du heißt Doom. Oder du heißt Genders Liste.
Ja, wie kommt man da drauf?
Ich habe keine Ahnung, wie man drauf kommt. Ich habe manchmal die Idee...
Sagt das was über Pferdeleute aus?
Vielleicht sind die ganzen langweiligen Namen wie Elli, Moritz und alle schon vergeben und dann weil jeder Stall immer mit diesen gleichen Namen rotiert, fangen die irgendwann an, lustig kreativ zu werden und dann kommen solche Namen heraus. Und ich weiß auch nicht, wie man auf Braveheart kommt. Ist das Pferd, vielleicht hatte das eine schwere Geburt und die Mutter ist dabei gestorben und deswegen heißt das Kind Braveheart, weil es die Mutter so mutig war? Was weiß ich, keine Ahnung. Aber es hat dazu geführt, dass ich mit meiner Frau Braveheart nochmal gucken wollte und es auch getan habe, weil ich hatte ganz vergessen, dass es diesen Film gab. Und ich musste bei dem Film, der ist ja mit Mel Gibson, ist ein kurzer Ausflug, ich hatte mich schon damals immer gefragt, ich habe den sehr oft geguckt, warum Mel Gibson oft so krass theatralisch dargestellt wird und warum es so krasse Close-Up-Shots gibt von ihm, wo man denkt so, wow, was für ein schöner Mann. Und danach in den Credits steht natürlich Directed and Produced von Mel Gibson. Und mir wurde da zum ersten Mal klar, aha, der Typ, wahrscheinlich Narzisst, wollte sich natürlich vor allem selbst darstellen und hat den Film deswegen so sehr zentriert auf ihn gemacht. Aber trotzdem ein guter Film.
Ich habe hier mal im Internet nach den schlimmsten Pferdenamen gesucht.
Und hast du die schlimmsten Pferdenamen eingegeben?
Ja.
Ja.
Also Wendy ist ein Klassiker, Pünktchen, Blackie, ne?
Mhm.
Ja, sind so. Klaus finde ich schon wieder ganz gut.
Moritz ist bestimmt auch oft dabei.
Ja, Tarzan ist hier dabei.
Warum Tarzan? Hm, das wird wahrscheinlich ein männliches Pferd sein.
Hat vielleicht eine lange Liane, die mit der Wurzelbürste behandelt werden muss.
Mhm.
Annapolis. Wurstbrei ist hier drin.
Nein.
Doch. Ja, ja.
Nein.
Als Prinz ist auch ein Klassiker.
Ja.
Jagdruf. Waltraut. Maxi King, hier aus der Werbung. Freddy Frikadelle. Wilma finde ich ganz cool.
Ich glaube, man darf bei Pferden halt machen, was man will.
Ja.
Also im Gegensatz zu Hunden und Katzen, die du ja in irgendeiner Form in deinem Alltag ständig um dich hast und die ja auch oft rufst, hast du Pferde nur ein, zwei, dreimal die Woche und siehst du ja nur für zwei, drei Stunden und du rufst sie ja auch nicht ständig mit Namen.
Hier hast du ein Pferd Mohammed.
Ja, warum nicht? Finde ich wiederum gar nicht so schlecht.
Hofgast? Honey? Das ist ein Wallach.
Honey?
Ja, komische Namen. Fand ich jetzt auch nicht so witzig, ehrlich gesagt. Es spricht auch wieder für Pferdemenschen. Wenn das die schlimmsten Pferdenamen sind, das kann ich mir nicht vorstellen.
Dann gibt es weitaus Schlimmere.
Ja, ja. Auf jeden Fall. So, wo wir schon bei Tieren sind, können wir nochmal ins Museum für Naturkunde gehen. Da gibt es sehr pflegeleichte Tiere, nämlich die Präparierten.
Mhm.
Und zwar war eine Mama mit ihren Kindern dort. Sie schreibt uns an best@bestefreundinnen.de mit dem Betreff beste Vaterfreuden. Ich war letztens am Wochenende mit meiner... Achso, schreibt doch ein Mann. Ich war letztens mit meiner Frau und meinen zwei Söhnen 6 Monate und 3,5 Jahre in einem Naturkundemuseum, in dem exakte Rekonstruktionen von Tieren, Pflanzen und Lebensräumen gezeigt werden. Die Tiere werden in realistischen Situationen dargestellt. Als Beispiel Hyänen, die eine Gazelle gerissen haben und diese am Hals bereits blutet. Im Hintergrund ist noch ein Löwe zu sehen. Mein älterer Sohn hat mich dazu gefragt, wieso die Gazelle denn da liegt und blutet. Mit dieser Frage musste ich mir Gedanken machen, ob ich einem 3,5-Jährigen schon mit der teilweise sehr harten Welt im Tierreich und allgemein mit dem Tod konfrontieren soll. Habt ihr dazu Empfehlungen? PS, ich habe ihm erklärt, dass Tiere andere Tiere fressen und dass das in der Natur normal ist. Als ich gemerkt habe, dass ihn das sehr beschäftigt und er immer wieder zu der dargestellten Situation zurück wollte, habe ich das Ganze etwas entschärft und ihm gesagt, dass der Löwe im Hintergrund bestimmt gerade kommt, um der Gazelle zu helfen.
Natürlich.
Und damit hat er sich dann erstmal zufrieden
ja,
gegeben.
Ja, genau.
Lauf schnell weg, Gazelle. Die bösen Hyänen haben dich geknabbert.
Vor allem Löwen sind, glaube ich, weitaus makaber als Hyänen. Die nutzen doch ihre Tiere noch.
Ha, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich dir mal von der Situation erzählt habe. Ich habe ein Gespräch mit einer geführt, die ist bei einem Stamm in Afrika groß geworden und die hat Ziegen gehütet mit 4 Jahren und hat dann irgendwie die Orientierung verloren. Und die Ziegen sind ihr dann weggelaufen, was ja schon eine Katastrophe war.
Ja.
Und sie war dann auf einmal mitten in der Steppe alleine in der Nacht.
Mhm.
Es gab ein paar Bäume und mit 4 Jahren wusste sie, was zu tun ist. Sie wusste nämlich, dass wenn sie auf dem Boden bleibt mit ihren 4 Jahren, von Fressfeinden einfach verschlungen wird.
Mhm.
Das heißt, sie ist oben auf den Baum geklettert und sie hatte keine Kleidung außer ein Tuch und hat sich dann mit diesem Tuch an dem Baum festgebunden, weil sie wusste, sie wird irgendwann einschlafen und sie muss dann festhängen in dem Baum.
Ja.
Und nächsten Morgen ist sie aufgewacht und die Hyänen haben unten gewartet auf sie. Mhm. Und so hat sie überlebt.
Nicht schlecht.
An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Elefanten, die Elefantenschuhe für Kinder. Von einer Freundin von mir, die Tochter, hat am Weltfrauentag laufen gelernt.
Mhm.
Und es war so ein krasses Bild, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie läuft, weil sie war 1 Jahr und 1 Monat.
Ja.
Und dann hat sie mir dieses Video geschickt und meinte so, heute ist sie aufgestanden und hat angefangen zu laufen. Und dieses Bild zu sehen, wie sie von der Kamera verfolgt wird und so ihre ersten Schritte macht. Und sie ist relativ weit gleich gelaufen.
Ja.
Also war ja Weltfrauentag.
Da läuft sie natürlich weit.
Und es war so ein krasser Moment irgendwie. Und dann noch am Weltfrauentag war irgendwie richtig, richtig schön. Und ich weiß noch, wie meine Tochter die ersten Schritte gemacht hat. Das ist ein unvergesslicher Augenblick für mich. Das werde ich wirklich nie vergessen.
Und in dem Moment muss man sich natürlich Gedanken machen, wie läuft das Kind jetzt außerhalb der eigenen Wohnung rum?
Ja, oder aber auch in der Wohnung, wenn es ein bisschen kälter ist. Ne?
Ja.
Und es gibt bei Elefanten die perfekten Schuhe für Kinderfüße. Und das schon seit 1928, also bald 100 Jahre. Es gibt da die Elefantenlauflerner, die optimale Unterstützung für die ersten Schritte. Und die sind aus weichem Leder mit 2-fach Klett zum Reinschlüpfen, ideal für die ersten Schritte. Und die unterstützen auch die Abrollbewegung.
Mhm.
Und das in klassisch schönen Farben. Und gerade in den ersten Jahren sind ja die richtigen passenden Schuhe besonders wichtig für eine gesunde Entwicklung des Fußes. Und ich erinnere mich noch, dass selbst bei uns zu Hause Elefantenschuhe immer was ganz Besonderes waren.
Ja, stimmt. Ich habe mich immer gewundert als Kind, warum die Elefantenschuhe heißen und dachte immer, die wären für Elefanten, aber sind sie natürlich nicht.
Alle Infos zu den Elefantenschuhen findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Und auf elefanten.de. Ich glaube, dass Löwen die Tiere manchmal noch am Leben lassen, um den Kleinen beizubringen, wie sie jagen.
Also dann machen fast alle Raubkatzen.
Aber ich weiß nicht, ob die Hyänen das auch machen. Ich glaube, Hyänen sind einfach, essen ja auch, obwohl Aas fressen auch Löwen. I don't know. Zumindest habe ich das Bild von einer kleinen Gazelle, die lebt, so ein bisschen lebt noch und dann von der Mutter immer mit der Pfote so ein bisschen angestupst wird, damit die anderen kleinen Babykinder da noch rauf können und versuchen können, sie zu fangen. Und die wissen auch gar nicht, was man mit der machen soll. Irgendwie. Und die lebt auch. Es gibt, so, glaube ich, sogar eine Dokumentation, wo diese Gazelle eine ganze Weile noch mit denen mitlebt und man denkt, oh ja, die Mutter hat die adoptiert und wird jetzt dort als Löwenkind aufgezogen und natürlich, keine 5 Minuten später, wird sie gefressen von allen, die da irgendwie in diesem Rudel gelebt haben. Also ich würde einfach nur in Frage stellen wollen, ob Löwen wirklich weniger brutal sind als Hyänen. Ich erinnere mich an eine ähnliche Situation, nicht im Naturkundemuseum, aber ich glaube auch durch eine Tierdoku, wo beide meine Kinder auch gefragt haben, hey, was passiert denn da? Weil natürlich kennen viele Kinder oder auch meine kannten diese romantisierte Welt von Walt Disney mit König der Löwen oder was auch immer. Und ich war da sehr schnell, sehr strikt und habe klar gesagt, was passiert im Tierreich. Und dieses ständige Nachfragen habe ich nicht beantwortet mit, naja, nee, der Löwe wird ihn wahrscheinlich beschützen und so schlimm ist es gar nicht. Sondern meine Herangehensweise war schon, den klipp und klar nicht detailliert zu beschreiben, was passiert, aber dass natürlich im Tierreich Pflanzenfresser und Fleischfresser gibt und es dort Tiere gibt, die andere Tiere fressen. Und das kann man auch schon einem Dreijährigen erklären, ohne das jetzt groß brutal auszuschmücken. Das Verständnis dafür ist, glaube ich, schon da. Und natürlich ist es auch normal, dass es ein Kind dann ständig hinterfragt. Aber ich glaube, dabei bleiben und immer wieder nachhaken und fragen, ist nicht unwichtig.
Also du hast ja gefragt, also die meisten Hyänen sind auf Aas spezialisiert.
Ja, ich weiß, genau.
Weil die einfach nicht so schnell sind und Aas ist ja auch häufig da. Der T-Rex war auch auf Aas spezialisiert durch seine gute Nase, ne? Aber alle Raubkatzen und aber auch Hyänen fressen häufig ihre Beute auch lebend. Ne?
Ja, ja.
Das hätte der Vater vielleicht noch ergänzen können, dass sie die nicht tot beißen, sondern dass sie die häufig noch bearbeiten.
Ja, oder dass es denen eigentlich auch scheißegal ist, ob sie das Tier von hinten
oder
von vorne...
Ich glaube, die bewerten das nicht.
Nee, genau. Ob sie das Tier von hinten oder von vorne auffressen, ist denen eigentlich Wurst.
Also du bist offen und ehrlich und sagst, hey, das passiert in der Natur und das ist auch völlig okay für alle Beteiligten. Also für die Hyäne, die gefressen wird, nicht so.
Also ich glaube nicht, dass man es ausschmücken muss, was da genau passiert, aber dass das gefressen wird und dass es da schwache und stärkere Tiere gibt, die da Glück oder Pech haben, dass es einfach der Lauf der Dinge ist. In Tierdokus wird es ja auch krass verharmlost teilweise. Also ich meine, man muss sich auch fragen, muss es gezeigt werden, was da eigentlich passiert? Aber man kann sich gewiss sein, dass die Tierfilmer weitaus drastischere Szenen gefilmt haben, als die, die dann zu sehen sind. Gerade wenn es darum geht, wenn Löwen oder Hyänen andere Tiere fressen und fangen.
Aber nochmal zu diesem Töten oder Nicht-Töten. Bei Raubkatzen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie die Wildtiere töten, weil sie auch bessere Möglichkeiten dazu haben. Also Hyänen haben zwar einen sehr starken Kiefer, aber so ein Löwe kann einen viel besseren Kehlenbiss machen, weil er größere Reißzähne hat.
Ja.
Manche Wildhunde haben gar nicht die Möglichkeit, weil sie eben nicht dieses Kauwerkzeug zur Verfügung haben. Und bei Wildkatzen ist es so, dass es schon mal passieren kann, dass sie lebend anfangen, ihre Beute zu verspeisen, aber im Grunde wollen die eigentlich immer einen Kehlenbiss machen.
Mhm.
Dann gibt es kein Entkommen mehr. Und bei Hyänen eben, die haben zwar einen sehr, sehr starken Kiefer, aber wenn die gerade so einen kranken, großen Büffel erjagen, haben die nicht immer die Möglichkeit, diesen Kehlenbiss zu machen. Und genau das würde ich einfach erzählen.
Den Kehlenbiss. Und auch vorführen vielleicht, wie das genau aussieht.
Willst du denn dein kleines Kind so packen? Ja. So? Und stell dir vor, meine Hand wären Zähne.
Ja.
Also man kann sich ja mal fragen, wenn das Kind in einem anderen Kontext groß geworden wäre, ne?
Ja, genau.
Also ich war in Grönland bei indigenen Menschen und habe dort mir auch das Land zeigen lassen und habe auch gesehen, wie die jagen und so. Ich weiß nicht, ab wann die den Kindern beibringen, hey, mit unseren Gewehren schießen wir eben auch die Tiere dort vor Ort und sie ernähren uns. Und das war für die meisten dort einfach ganz, ganz natürlich und eingebunden. Jetzt kann man sich fragen, ist das richtig oder falsch, bla bla bla, ne?
Ja.
Aber ich glaube, je natürlicher man ist im Umgang und sich die Kreisläufe der Natur auch erklärt, desto stärker kann die Verbindung zu dem werden, was da ist.
Ja.
Weil sonst entsteht immer so ein verfälschtes Bild. Und das hat ja auch was Positives, dass es diese Kreisläufe gibt, ne?
Ja.
Also es sorgt dafür, dass alles im Gleichgewicht ist. Das ist ja die Natur in irgendeiner Form. Und das kann ja eigentlich auch als großer lebender Organismus in der Gesamtheit betrachtet werden. Und wenn man das seinen Kindern vermitteln kann, glaube ich, spüren die so einen Kreislauf der Verbundenheit und da können sie Teil von werden. So als ob ich in die Berge gehe und kletter.
Ich würde sogar so weit gehen, als wir auf der Reise waren, haben wir auch geangelt und Fische gefangen und die mussten getötet und ausgenommen werden. Und ich hatte mich auch gefragt, würde ich meinen Kindern, also ich habe es denen gezeigt, also ich habe denen Bilder davon geschickt, aber ich habe mich auch gefragt, wenn die jetzt mit dabei wären, glaube ich, würde ich damit auch ganz normal umgehen. Also ich würde sowohl den Tötungsprozess, jetzt sind die nicht 3 Jahre, sondern 6 und 8, als auch das Ausnehmen des Fisches, wenn sie Interesse daran haben, zeigen und auch machen lassen. Und ich glaube fast, dass es sogar, ich glaube, meine Tochter hätte wahrscheinlich einen Widerstand, aber ich glaube, mein Sohn hätte sogar ein Interesse daran. Ich würde mich freuen darüber, wenn beide ein Interesse daran hätten, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, auch zu verstehen, was das bedeutet. Das ist, wie du schon sagst, zum Lauf der Dinge auch dazugehört. Nicht, dass wir als Menschen Tiere töten müssen, aber dass eben die Nahrung, die wir zu uns nehmen, wenn wir Fleisch oder Fisch konsumieren, halt eben nicht aus dem Regal kommt, sondern eben aus dem Wasser oder vom Land und dann irgendwann mal ein lebendes Tier am anderen Ende war.
Aus der Fabrik, eingeschweißt in Plastik.
Und meine Erfahrung, die ich gemacht habe, egal in welchem Bereich, ob es jetzt die sexuelle Aufklärung ist oder eben die Brutalität der Welt, auch Kriege war schon mal Thema, meistens war es bei meinen Kindern so, dass sie darauf nicht irgendwie krass erschreckend reagiert haben, sondern eigentlich mit einem sehr großen Interesse und mit sehr vielen Nachfragen. Und ich habe immer da auch das Bedürfnis gehabt, umso mehr Nachfragen kommen, umso genauer will ich es erklären. Ich höre erst dann auf, wenn keine Nachfragen mehr kommen. Weil ich glaube, es gibt am Ende nichts Schlimmeres, als wenn man einem Kind dann irgendwas Falsches erzählt, um eigentlich selber zu beruhigen. Also ich würde natürlich jetzt nicht anfangen, hey, guck mal, übrigens bei einer ich hatte als Kind krasse Angst vor der Atombombe, weil meine Eltern mir irgendwann mal erklärt haben, wie die Atombombe funktioniert und was sie macht. Und ich hatte mehrere Nächte wirklich Panik, mit Schweiß gebadet aufgewacht und habe geheult. Daran erinnere ich mich auch noch. Und meiner Mutter immer gesagt, ich habe so eine Angst vor der Atombombe, vor allem, weil ich aufgewachsen bin am Ende des Kalten Krieges und Tschernobyl irgendwann auch ein Riesenthema war. Und dann ich irgendwann auch nachgefragt habe, was da passiert ist und meine Eltern mir deswegen erklärt haben, was da los ist. Und ich hatte so eine unfassbar irrationale Angst, dass jeden Tag bei uns eine Atombombe hochgehen kann oder ein Kraftwerk explodieren kann. Und deswegen, bei manchen Themen würde ich schon aufpassen, wie man die erklärt. Aber ich glaube, so ein intrinsisches Interesse sollte man auch in gewisser Form immer befriedigen und nicht deckeln mit, ah, naja, es ist alles irgendwie ganz schön und blümchenhaft und vielleicht reden wir ein anderes Mal darüber. Die Gefahr besteht, dass es dann nicht nochmal in der Form kommt.
Und der Sturz aus der heilen Welt in das, was wirklich passiert, dieser Fall, der wird immer größer,
genau.
Weil du eigentlich eine Traumwelt kreierst, die es so in der Form gar nicht gibt. Vielleicht ein ausgewogener Blick, weil das, finde ich, ist das Schöne an der Natur. Auf der einen Seite nimmt sie und sie gibt und dieser Kreislauf, ja. Den vielleicht erklären, dass der Löwe eben auch Babys hat, die was essen müssen, dass die Hyänen kleine Babys haben, die was essen müssen. Ne? Es ist ja bei einer Naturdoku immer so, du bist auf der Seite der, ja. Tiere, die am meisten gezeigt werden. Ja. Ne? Wenn die Löwenfamilie gezeigt wird mit den kleinen Jungen und der Löwe begibt sich irgendwie auf Jagd und das war das den vierten Tag in Folge erfolglos, dann zitterst du ja richtig, ja. Mit, dass es irgendein krankes Tier in der Herde gibt, das endlich gerissen wird. Ne?
Genau.
Und auf der anderen Seite, wenn die Doku über diese Herde ist,
ja.
Und da kommen die bösen Löwen an,
ja.
Und dieses kleine Gnu, was da irgendwie ein bisschen den Anschluss verloren hat, wird gerissen. Denkst du so, ah, fuck, ey, hoffentlich gehen die Löwen leer aus und fangen sie nicht.
Und auch vor allem Hyänen wurden lange Zeit immer sehr, sehr schlecht dargestellt.
Ja.
Auch die haben kleine, süße Babys, die irgendwie gefüttert werden müssen. Aber nein, die Löwen waren immer die Guten und die bösen Hyänen, die dann kamen und ihnen das Fressen weggenommen haben.
Ja, Disney hatte auch seinen Teil dazu beigetragen.
Ja.
Es ist alles immer eine Frage der Perspektive auf dieser Welt. Und je mehr man diese Perspektiven aufmachen kann, und das bringt uns zurück zu unserer Hörermail, desto besser, glaube ich, und desto ganzheitlicher wird das Bild, was wir dann letzten Endes haben. Ah, ich glaube, hiermit haben wir auch die Runde gemacht in diesem Podcast, in dieser Folge, ne?
Ja.
Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart und uns bis hierhin akustisch begleitet habt. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal.
Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen.
Mhm.
Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch eh die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit.
Mhm.
Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt es eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist ja auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.